先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club. Ich begrüße alle hier im Saale, ehemalige Mittelsesselbesetzer und künftige und das sonstige Publikum recht herzlich zu einer neuen Folge. Nach 5 Jahren haben wir ein neues Programm zusammengestellt. Wir, das ist in diesem Falle Bettina Kremberg, die jetzt die Fragen stellt, die ältere Mannschaft des Thomasius Club ist aus irgendwelchen mysteriösen Gründen entfleucht und wohnt jetzt alle in Berlin. Und das wollten wir uns hier sozusagen nicht bieten lassen und machen jetzt wieder eine originär Leipziger Veranstaltung daraus. Es haben sich noch ein paar Dinge verändert. Die Sessel sind jetzt etwas anders, unbequem. Und wir haben eine Netzpräsenz, eine neue Netzpräsenz, wo man auch den Newsletter bestellen kann. Also es sieht ein bisschen so ähnlich aus wie das alte, aber irgendwie besser und informativer. Dort ist auch unser Programm zu sehen, das wir jetzt momentan noch nicht auf dem Flyer haben, weil wir wollen noch ganz sicher gehen, ein paar letzte Termine nochmal bestätigen lassen. Und dann können wir auch zu den folgenden Terminen einladen. Also im nächsten Monat zum Beispiel haben wir am 16. März zur Buchmesse, aber hier wieder Christoph Kähler, ehemaliger Landesbischof von Thüringen und ehemaliger Prorektor der Universität Leipzig. Und mit dem sprechen wir dann über Religion und Wissenschaft. Im April wollen wir mit Annemarie Pieper uns unterhalten über das gute Leben. Im Mai haben wir dann unseren Exiltermin im Haus des Buches mit dem Philosophen Martin Seel und so weiter und so fort. Das Programm ist mit einer größeren Pause im Sommer, dann durchgeplant bis zum Dezember, und wir können auch sagen, dass wir gerne Vorschläge entgegennehmen. Über unsere Webseite kann man ganz leicht Kontakt aufnehmen und auch irgendwie Teil der großen Thomasius Club Familie werden, wie auch immer, denn da sind ganz, ganz viele Mitwirkende im Hintergrund, die einen machen noch die Facebook-Seite und so weiter und so fort. Das macht auch eigentlich viel Spaß, dieses zu planen und dann auch durchzuführen. Wir hoffen, dass auch der heutige Abend unterhaltsam wird. Eine Bemerkung noch vorweg, oder zwei vielmehr. Wir haben unser Format ein bisschen gelockert. Das fängt gleich sehr programmatisch an mit dem heutigen Termin. Früher haben wir sehr altertümlich darauf geachtet, dass es mehr oder weniger frisch erschienene Bücher waren, zu denen wir dann die Verhöre veranstaltet haben. Jetzt können es auch, wie heute, Webseiten sein oder andere sozusagen intellektuelle Aktivitäten. Also wir sind etwas weggerutscht von dem Buch. Ja, und die zweite Bemerkung gilt natürlich der neuen Co-Moderatorin Bettina Kremberg. Bettina, stell dich doch mal kurz vor. Ich könnte nur sagen, dass du eine Leipziger Philosophin bist.
Okay, vielleicht in einem Satz. Also nachdem ich so ein Intermezzo als Journalistin und dann als politische Aktivistin in der Wendezeit durchgemacht habe, war ich dann ewige Studentin, danach ewige Promoventin und hoffe, dass ich jetzt nicht in die ewigen Jagdgründe danach eingehe, Karlauer, sondern dass ich nette Gespräche hier haben werde, wie heute Abend mit Steffi Richter, die ich ganz herzlich begrüße. Vielleicht
genau,
Sie auch.
Das tue ich auch. Steffi Richter ist jetzt unser erster Gast und wird gleich anschließend vorgestellt werden von der Bettina Kremberg. Wir werden das Gespräch ungefähr, es ist auf eine Stunde angelegt, und in dem späteren Teil haben wir dann auch ein Publikumsmikrofon, was man dann bedienen kann oder was man sich dann wünschen kann. Bettina, zu Steffi.
Also, die Frau Richter hat in Moskau an der Lomonossow-Universität Philosophie und Japanologie studiert. Nur Philosophie. Oh, Entschuldigung. Und war dann wissenschaftliche Assistentin an der Humboldt-Universität, hat dort auch promoviert, und zwar über die Herausbildung der Philosophie von Nishida Kitaro. Ist dann aber richtig gesprochen, ich kann leider kein Japanisch. Hat sich dann habilitiert, und zwar mit dem Titel Entzweiung, wissenschaftliches Denken in Japan zwischen Tradition und Moderne. Also ein Thema, was auch heute Abend hier wahrscheinlich gestriffen werden wird. War dann Gastprofessorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in Würzburg, Associate Professor an der Staatlichen Universität Tokio und dann seit 15,5 Jahren etwa C4-Professorin an der hiesigen Universität am Ostasiatischen Institut oder Japanologie. Sie hat mehrere Stipendien und Aufenthalte in Japan verbracht, also mehrere, war dort längere Zeit. Zuletzt 2009 ein dreimonatiger Forschungsaufenthalt an der Staatlichen Universität in Tokio. Ist außerdem Mitglied in allerhand Kommissionen, Beiräten und so weiter. Sowie Vertrauensdozentin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Soweit vielleicht erstmal.
Okay, und das sind alles Informationen, die du von der Website hast, nehme ich an?
Das sind erstmal Informationen von der Website, ja.
Genau, und eine Website ist auch das, was wir heute als Einstieg benutzen wollen in die Diskussion. Denn es ist da was entstanden bei den Japanologen in Leipzig, was mit Fukushima zu tun hat. Vielleicht hören wir selbst, um was es da eigentlich geht.
Ja, guten Abend erstmal. Herzlichen Dank für die Vorstellung. Glückwunsch zum Neubeginn. Und vielen Dank, dass Sie trotz vorlesungsfreier Zeit gekommen sind. Ein knappes Jahr. Es ist jetzt her, dass am 11. März in Japan, im Nordosten Japans, eine Dreifachkatastrophe stattgefunden hat. Inzwischen ist das eigentlich auch die Bezeichnung, die sich dafür durchgesetzt hat. Was in der japanologischen Welt, aber ich glaube auch insgesamt, sehr viel bewirkt hat. Ganz konkret bei uns erstmal, dass das Semester jedenfalls für mich nicht so anlaufen konnte, als sei das eben einfach ein Ereignis und wir machen weiter so. Ich habe überlegt, wie man das in die Seminare einbauen könnte und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr so, wie das jetzt ganz konkret zustande gekommen ist. Jedenfalls haben wir begonnen, aus bestimmten medialen Vorgängen heraus darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich die Öffentlichkeit hier mit Informationen, mit Wissen versorgen, mit Informationen, die wir in den Mainstream-Medien nicht weil irgendetwas verheimlicht werden soll, sondern einfach aus Wissensgründen heraus nicht finden kann. Und das ging, also der ganze Anlass, und das wird vermutlich auch heute ein Thema sein hier, wenn denn Wissensbedarf danach ist, war, dass ein Korrespondent meines Erachtens der ARD oder des NDR3 das Wort in einem Bericht der Wegwerfarbeiter benutzt hatte und daraufhin auf einer Japanologenliste ein Streit darüber ausbrach, dass das doch unmöglich sei, so ungeschützte Worte sozusagen in die Öffentlichkeit hineinzubringen und mich dieses Ereignis neugierig gemacht hat, was das eigentlich sein soll, Wegwerfarbeiter im Zusammenhang also mit dem Problem der Unfallaufräumarbeiten in Fukushima 1. Und ich bin dann sozusagen losgegangen und habe versucht, darüber etwas zu finden. Ich kam dann relativ schnell zu Texten, die total interessant und für mich ganz neu waren. Und über die Liste dann haben wir uns mit einigen Leuten verständigt, dass man das doch vielleicht übersetzen sollte und diese Informationen also verbreiten sollte. Und dann kam es zufällig, muss ich sagen, zum Glück dazu, dass ich mit einer Kollegin an einem Text zugleich saß und mir dachte, das wäre jetzt aber nicht gut, wenn sozusagen unabhängig und ohne dass man es weiß, doppelt Arbeit geleistet wird, obwohl die Kräfte sehr begrenzt sind. Und jedenfalls aus dieser Konstellation heraus habe ich mich dann mit meiner Kollegin in Frankfurt, Japanologin auch, zusammengetan. Die hatte bereits mit ihren Studenten, das war ja für mich auch etwas Neues, Texte übersetzt in Seminaren, die dann auch publiziert werden sollten. Und wir haben uns also darauf verständigt, dass wir im Laufe des Sommersemesters 2011 dann eben im Rahmen eines meiner Seminare und dort in Frankfurt eines anderen Seminars Texte übersetzt werden und dass wir dafür eine Homepage einrichten, die sich nennt Textinitiative Fukushima. Und Es war ein Versuch, der ist gelaufen und gelaufen und gelaufen, der läuft immer noch. Es sind inzwischen, ich habe vorhin gerade noch mal reingeguckt, vielleicht so knapp 30 Sachen, die man dort finden kann. Das sind nicht nur Texte, die sich mit verschiedenen Themen längerer Art befassen, das sind auch zum Teil Übersetzungen von Popsongs, die sich bei Protestaktionen, die gesungen wurden, die
bei
spannend
sind. Bei nicht
allen
funktionieren die YouTube-Links. Also ich habe vorhin eins aufgerufen, da hat man das offensichtlich versäumt, das nochmal extra abzuspeichern. Deswegen kann ich leider dieses schöne Lied nicht hören. Ich habe mir dann ein anderes angehört, wo der Text interessant war. Ich fand es jetzt nicht so schön. Es war so ein bisschen protestierend, zur Gitarre geschrammelt.
Ja.
Aber sicher sehr wertvoll.
Bestimmt. Da kommen wir sicher auch noch zu sprechen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns befassen. Also das Neuaufflammen von Protestbewegungen in Japan, die hoffentlich zu sozialen Bewegungen werden. Ja, und wir hatten es vorhin gerade schon erwähnt. Inzwischen ist die Website 11.600 Mal, knapp 11.600 Mal angeklickt worden. Vermutlich sehr viel auch von uns selbst, aber ich glaube nicht nur. Ich habe zum Beispiel über die Website Kontakt auch bekommen zu Sebastian Pflugbeil. Ich weiß nicht, ob der noch jemanden etwas sagt. Das ist zur Wendezeit ein Minister ohne Ressort gewesen, damals als Bürgerrechtler, der inzwischen sehr engagiert auch arbeitet bei der Vereinigung Internationale Ärzte. Jetzt fängt es schon an, dass ich die Begriffe nicht mehr merken kann, der vielen Organisationen, denen ich über den Weg gelaufen bin bei meinen Recherchen. Also der sich kümmert um die Problematik Strahlenschutz, Opfer, vor allen Dingen Tschernobyl, und der über die Website also Kontakt auch zu uns geknüpft hat, mit dem wir in Verbindung stehen, und der mich ehrlich gesagt jetzt ziemlich antreibt, die Sache weiterzumachen, und sogar will, dass wir ein Buch übersetzen.
Okay, also das ist so gut so akademisch, ja. Also jetzt finden viele Sachen statt, die man sehr gut in irgendeiner Weise in die Japanologie einbinden kann. Aber wie kam es eigentlich dazu? Du hast am Anfang diese Erschütterung auch sozusagen des Selbstverständnisses des Faches beschrieben.
Ja.
Also erstens mal war ja dieses Unglück. Warum heißt es jetzt nochmal Dreifachunglück? Welche drei Dinge sind dabei?
Die erste Katastrophe ist das Erdbeben selbst, 9,0.
Okay.
Die zweite ist Tsunami gewesen, und die dritte dann die Havarie, der Atomunfall, von dem man inzwischen weiß, was aber auch noch nicht besonders intensiv, zumindest in Japan kommuniziert wird, dass vermutlich der Ausfall der Kühlanlagen, der Kühlgeneratoren, schon auf das Erdbeben zurückzuführen war, und damit sind wir schon eigentlich mit dem Thema.
Okay, ich wollte nur sagen, das hat ja die ganze Welt erschüttert, das hat ja alle ziemlich mitgenommen. Erstens mal das Ausmaß der Katastrophe, und zweitens mal, das hat ja Wirkungen bis nach Deutschland gehabt, die offen demonstrierte Unsicherheit der Atomenergieerzeugung oder Stromerzeugung durch Atomenergie. Wie stark hat es das Fach betroffen, oder wie kann es überhaupt das Fach betreffen? Wie soll man sich das vorstellen? Also ich meine, kann man das jetzt irgendwie trennen? Ja. Das Entsetzen, das Mitleiden, die Sympathie für die Opfer und für auch die Gesellschaft, und dann ein sozusagen wissenschaftlich-japanologischer Zugang zur Kultur?
Ja. Vielleicht versuche ich das mal zunächst zu teilen in eine institutionelle Betroffenheit und eine wissenschaftliche. Irgendwo, das hängt aber dann von den einzelnen Akteuren des Faches auch ab, möglicherweise auch eine politische Betroffenheit. Institutionell waren wir einfach deswegen betroffen. Wir haben Studenten in Japan gehabt und die sind aufgefordert worden von der Botschaft, vermutlich aus Versicherungsgründen auch mit, sozusagen das Land zu verlassen. Das heißt, wir standen schlicht und ergreifend vor dem Thema, was machen wir mit den Studierenden, die wiederkommen? Wie verhalten wir uns bei Schwanken? Und das war in der Tat so, dass die Studierenden zum Teil wieder nach Japan fahren wollten, zum Teil eben nicht wieder fahren wollten. Das heißt, also wie gehen wir mit solchen Dingen um, institutionell auch? Natürlich sind wir gefragt gewesen bei der Organisation von Solidaritätsbekundungen hier in Leipzig, aber auch über Leipzig hinaus. Das heißt, wir sind zwar, wie gesagt, nun nicht unbedingt, Japanologie ist nicht gleich Japan, das muss ich vielen klar machen, aber doch sind wir, wie gesagt, mit der Kultur, mit dem Land verbunden und insofern diesbezüglich aber auch, und das ist, sage ich mal, also ich selbst war zum Beispiel konkret davon betroffen, ich bin seither nicht wieder in Japan gewesen, weil eine ganze Reihe von Veranstaltungen schlicht und ergreifend abgesagt wurden, wissenschaftlicher Art. Die Frage steht auch heute noch, ist eine heiß diskutierte Frage, sollen wir sozusagen nach Japan fahren? Da geht es schon los. Die Frage ist, ganz Japan verseucht oder reicht es nur im Raum Kanto? Also das sind schon Fragen, die immer wieder gestellt werden, die auch quasi als Politik jetzt in Japan selbst diskutiert werden. Es gibt einerseits staatlicherseits ein Engagement, nun gerade verstärkt einzuladen nach Japan, weil man Angst hat, dass also ausländische Studenten wegbrechen, die einfach nicht mehr kommen wollen. Und sozusagen eine Initiative mit verstärkten Stipendienvergaben, den Besuch Japans zu aktivieren, bis hin zu Tourismusaktionen. Das sind schon Themen, zu denen wir uns positionieren müssen. Ja? Und inhaltlich, ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Ich habe zum Beispiel in meinen Vorlesungen zum modernen Japan, wenn es dann um die Nachkriegszeit geht, sehr gerne die Problematik der Veränderung von Alltagskultur in Japan illustriert an Beispielen der Amerikanisierung und da zum Beispiel die sogenannte Ausstattung von Familien mit Haushaltgeräten, elektrischen Haushaltgeräten. Eine Entwicklung, die auch an Vorkriegsentwicklung anknüpfte und wo es dann also darum ging, in den 50er, 60er Jahren ein sogenanntes Bright Life, also ein helles, schönes Leben auch im Nachkriegsjapan zu ermöglichen. Das hat mit Elektrizität zu tun. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass das ja auch alles mit Strom betrieben werden muss. Und es ist in der Tat so, das haben also meine oder unsere Untersuchung, unsere Recherchen auch ergeben, es fällt zusammen eine Kampagne eben für eine solche, für ein solches helles neues Leben, die auch zum Teil staatlich gefördert wurde, mit der damals in den 50er, 60er Jahren, das ist die Zeit, in der Japan eine sehr aktive gewerkschaftspolitische Bewegung auch von linken Kräften zu beobachten war. Man kann durchaus davon sprechen, dass solche Kampagnen sozusagen auch von der Politik ein wenig ablenken sollten. Ein Haushalt beschlossen wurde in den 60er Jahren, also jetzt sozusagen das Leben in Japan, das Alltagsleben, das Leben der einzelnen Menschen so zu verbessern, dass eben quasi solche politischen Aktionen auch nicht mehr notwendig sind. Und es fällt zusammen mit der ganzen Kampagne, die auch in den 50er Jahren, und zwar sowohl in West und Ost, begann, Lager. Nicht? Also das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Japan ist natürlich immer in der Zeit auch in das westliche Lager als enger Verbündeter der USA eingebunden gewesen. Und es fällt also zusammen mit einer Kampagne, die 1953 von Eisenhower damals begonnen wurde, im schon laufenden Wettbewerb, wer die erste Atombombe, wer die erste Wasserstoffbombe hat und so weiter. Hier ein Atomprogramm weltweit so zu etablieren, dass Atomkraftwerke eben auch in Japan gebaut werden und dort also sozusagen die Atomenergie auch installiert werden kann. Und sozusagen diese elektrischen Haushaltgeräte, und da spielten Massenmedien wie das neu beginnende Fernsehen auch eine große Rolle, die waren zum Teil in den gleichen Händen wie der Politiker, die sozusagen auch zum Teil sehr geheim, zum Teil aber auch mit großen Kampagnen dann dafür geworben haben, dass diese Atomkraft, diese Atomtechnologie auch nach Japan kommen kann. Immer im Zusammenhang mit der Diskussion, das wissen wir alle, das brauche ich hier nicht extra zu betonen, dass Japan eben das erste Land war, in dem Atombomben, überhaupt Atomkraft, eine solche schreckliche Gewalt entfalten konnte, wie wir das durch die beiden Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki ja alle kennen.
Genau, darauf wollte ich jetzt auch kurz zu sprechen kommen. Also es ist ja in gewisser Weise auch aberwitzig, was da passiert ist. Also 50 AKWs zu bauen in Japan in der Nachkriegsära, gerade angesichts dessen, was in Hiroshima und Nagasaki passiert ist. Und dann solche Comicfiguren wie diesen Atomboy, der nuklear gesteuerte Raketenmensch, der da sozusagen als Comicfigur die 50er, 60er Jahre bestimmt, ja, habe ich heute gerade im Internet gesehen. Also es ist doch völlig absurd, was da an Verdrängungsarbeit sozusagen in den Menschen auch, die müssen ja sozusagen schizophren sein, ja, also um so etwas zu tun.
Das ist zum Beispiel, also das war ja noch die Frage, wie das nun aufs Fach gewirkt hat, nicht? Also dieser blinde Fleck, sage ich mal, der Nuklearisierung der Stromindustrie, so möchte ich das vielleicht mal nennen, und das Zusammendenken von solchen ökonomischen, politischen und eben auch alltagskulturellen Dingen, das ist schon, und das ist eigentlich anerkannt, zumindest in der deutschsprachigen Japanologie, dass das bisher schlicht und ergreifend eben so nicht zusammengedacht wurde. Und diese Frage, die Sie eben gestellt haben, die wird, wie Sie sich alle vorstellen können, seit einem Jahr natürlich ganz besonders intensiv gestellt. Also wie ist es möglich, dass in einem Land, das eben die Atombomben als erstes oder überhaupt als einziges erfahren und verbinden musste, wie ist es möglich, dort also diese neue Technologie in einem solchen Maße zu installieren. Sie haben das eben erwähnt, es sind 54 Reaktoren, 17 Kraftwerke insgesamt, die vor allen Dingen dann seit den 70er Jahren gebaut wurden. Es gab einen Plan beginnend in den 2000er Jahren. Es sollte bis 2050 meines Erachtens
das ist ja uninteressant. Ja. Also das ist jetzt Realgeschichte. Da können wir natürlich ewig weitermachen. Und das ist ja in der Zeitung auch rauf und runter diskutiert worden. Gibt es Filme drüber und so weiter. Bevor wir uns im Thema verlieren und sozusagen Japan zum Problem wird, würde ich gerne nochmal auf die Japanologie kommen. Denn das, was du machst oder in was du dann hineingeraten bist und was du mitmachst, ist doch jetzt, ich biete mal eine Definition an, in mehrerer Hinsicht neu. Erstens mal ist es kollaborativ, zweitens mal ist es international und drittens mal ist es das offene Bekenntnis, eingestandene, sozusagen durch aktives Tun eingestandene Bekenntnis, dass wir einfach auch mehr wissen müssen. Es ist eine Arbeit am Wissen, die jetzt stattfindet über diese Webseite. Eine Arbeit am Wissen, die offensichtlich niemand anders leistet. Also die Übersetzung von diesen japanischen Aufsätzen findet nirgendwo sonst statt. Wir als deutsche sozusagen Interessierte wären darauf angewiesen, dass irgendein ARD-Korrespondent oder vielleicht noch irgendwer anders, der Japanisch kann, vielleicht in Tokio lebt und so weiter, uns dann das alles filtert. Wir haben extrem enge Kanäle. Gut, wenn wir Englisch können, können wir noch die BBC hören, haben wir noch drei andere enge Kanäle dazu. Aber was mich sozusagen beeindruckt und gleichzeitig auch ein bisschen irritiert ist, dass hier in Leipzig mit dieser Webseite etwas aufgebaut wird, von dem man eigentlich irgendwie denkt, ja, ist das nicht selbstverständlich? Oder ich meine, zirkulieren diese Informationen nicht sowieso? Nein, sie tun es nicht. Ihnen muss zum Zirkulieren verholfen werden. Also diese beiden Punkte, dass man jetzt als Wissenschaftler, der sozusagen liest und schreibt und lehrt und liest und schreibt und lehrt und forscht und zu einer Konferenz fährt, dass man jetzt auf einmal in anderen Arbeitszusammenhängen drin ist, das müsste doch einigermaßen, also das finde ich erstaunlich, soweit ich das von außen so beurteilen kann. Und dass man hier also ein Webportal aufbaut, was ein Wissensdefizit sichtbar macht, dadurch, dass es Informationen anbietet, über das man eventuell gar nicht Bescheid wusste. Man wusste gar nicht, wie wenig man wusste.
Also wir haben ja auf der Website auch unser Projekt kurz vorgestellt, kurz eingeführt, und da spielt genau das, was du eben gesagt hast, also diese, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen auch pathetisch, diese aufklärerische Mission eine ganz wichtige Rolle. Ich würde hier unterscheiden, vielleicht mit Habermas, einmal das Expertenwissen, wo wir ohnehin dann auch trotzdem immer noch Dinge erfahren, die man bisher nicht gewusst hat und die man kommuniziert in Expertenkreisen. Und hier aber explizit, das fand ich, wie gesagt, aus der Diskussion auch in den Medien, von denen ich übrigens nicht, wie das immer oder sehr viel kolportiert wird, von denen ich nicht der Meinung bin, dass die hier Panik gemacht hätten, dass Hysterie verbreitet wurde. Jedenfalls nicht die Medien, die ich wahrgenommen habe und die wahrscheinlich die Mehrzahl von den hier Anwesenden auch wahrnehmen. Ich fand, das war eine sehr inspirative Berichterstattung. Plus viele Dinge eben können Journalisten nicht wissen. Dafür gibt es eine Arbeitsteilung in unserer Wissensgesellschaft. Und hier haben wir wirklich, also ich zumindest, vielleicht sollte ich es ganz persönlich machen, habe ich für mich die Aufgabe gesehen, hier möchte ich aufklären. Hier möchte ich Wissen praktisch werden lassen in einer Art, wie es so wahrscheinlich niemand, das stimmt nicht ganz. Es gibt eine ganze Reihe von Übersetzungsprojekten, auch im englischsprachigen Raum, nicht, die jetzt sozusagen hier auch Stimmen laut werden lassen, von denen bisher immer gesagt wurde, die gäbe es nicht in Japan, nämlich Proteststimmen, ja, die es immer schon gab von Wissenschaftlern, von Akteuren, von Künstlern, von Filmemachern und so weiter. Und also auch, aber eben auch von Themen, von denen man bisher nicht gewusst hat, dass das Themen sind, mit denen man sich befasst, die relevant sind für
die Wegwerfarbeit zum Beispiel.
Die relevant sind für das Funktionieren unserer modernen Gesellschaften. Und das ist ein Aspekt, der spielt aber, glaube ich, hier in der Leipziger Japanologie eine ohnehin große Rolle, dass wir dort auf Probleme stoßen im Zusammenhang mit dieser Katastrophe, die eben nicht nur für Japan typisch sind, sondern das ist eben auch etwas, was ich dann im Laufe der Zeit gelernt habe. Das Problem der sogenannten Wegwerfarbeiter, die werden in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedlich genannt. Hier werden sie Leiharbeiter genannt, bestimmte Leiharbeiter. In Frankreich werden sie Atomnomaden genannt. Dass das ein Problem, ein strukturelles Problem ist, der Atomindustrie insgesamt, weit über Japan hinaus. In Japan sind ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind im Zusammenhang mit der Katastrophe, aber wir haben dort über 80.000 solcher Atom-Gypsy, werden sie auch genannt, dort. In Frankreich sind es über 30.000, in der Bundesrepublik über 24.000.
Darf ich mal kurz unterbrechen? Weil mir scheint es so zu sein, also das, was Sie auf dieser Internetplattform oder auf diesem Portal tun, doch vor allen Dingen eine Übersetzungsarbeit ist, die vom Japanischen ins Deutsche geschieht. Also eine Aufklärungsarbeit, die einseitig auf uns selbst gerichtet ist. Auf die deutsche Bevölkerung im weitesten Sinne.
Ja.
Wäre es denn nicht angebracht, angesichts dessen, dass wir über, zum Beispiel ist mir aufgefallen, Wikipedia hat über den Reaktorunfall in Fukushima 102 Seiten anzubieten, während es im Japanischen und im Englischen 12 sind. Also wäre es nicht sozusagen auch angebracht, gerade in die andere Richtung zu arbeiten?
Liebend gern. Aber ich muss sagen, und die heute Abend auch anwesenden Studierenden, mit denen ich das möchte ich vielleicht auch nochmal wirklich betonen, immer gemeinsam gemacht haben, das ist also eine gemeinsame Anstrengung, nicht meine allein, sondern wenn die Studierenden das nicht mitgetragen hätten und hoffentlich auch weiter mittragen, unter viel Anstrengung und wahrscheinlich auch viel manchmal Fluchen, weil das eine unglaublich zeitaufwendige Arbeit ist. Das ist schlicht und ergreifend von uns nicht machbar, wenn Sie das jetzt meinen, dass wir sozusagen auch aktiv werden sollten, umgekehrt zu übersetzen. Das ist schon mal übersetzungstechnisch
eine ganz schwierige. Gerade angesichts also dessen, dass immer wieder behauptet wird, dass in Japan ja die Protestbewegung oder die Anti-AKW-Protestbewegung, dass es also eine solche nie gegeben hätte vorher und dass da erstmal überhaupt Aufklärungsarbeit für die breite Bevölkerung einfach sehr viel bedeutender wäre als hier, wo wir ja doch schon jetzt den deutschen Sonderweg haben und so weiter.
Also da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Ich weiß nicht, in welche Rolle Wikipedia jetzt in Japan selbst im Zusammenhang mit der Aufklärung. Ich habe ehrlich gesagt noch überhaupt nicht auf die japanische Fukushima-Seite geschaut, fällt mir jetzt gerade ein. Aber da kann ich Sie wirklich beruhigen, da gibt es, also, und das ist also für mich wirklich eine ziemlich erfreuliche, wenn auch erdrückende, eigentlich von der Aufgabe her erdrückende Erkenntnis es gibt. Und gerade hier haben eben die neuen Medien auch eine ganz wichtige Rolle gespielt. Es gibt eine regelrechte Aufklärungsbewegung seit März 2011, was angeht natürlich erstmal das unmittelbare Wissen, was für die Menschen vor Ort notwendig ist, darüber, was die ganzen Einheiten bedeuten, wo welche verstrahlten Gegenden sind, welche Informationen sozusagen notwendig sind, um zu überleben, aber auch im Sinne der Thematisierung von Problemen, die, mit denen auch wir uns auseinandersetzen. Also das läuft wahrscheinlich weniger über Wikipedia ab, sondern schlicht und ergreifend über exzellente Homepages, über Aktivitäten, die auch Leute in Gang gesetzt haben, Einzelpersonen in Gang gesetzt haben, die also Tagebücher führen und dort tagtäglich zum Teil auch bilingual, also zweisprachig, versuchen zu informieren, aber auch ganze Gruppen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das ist also, denke ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass das dort sozusagen nicht auf, dass dort nicht aufgeklärt wird. Das ist ja gerade auch das sind die Ressourcen, aus denen wir auch schöpfen, weil das möchte ich vielleicht noch hinzufügen. Also es sind jetzt auch nicht, ist klar, wir können uns nicht mit allen Texten befassen. Es sind vor allen Dingen Themen, die wir aufgegriffen haben, die eben bisher im Zusammenhang mit diesen Problemen noch nicht oder kaum beleuchtet werden, sprich vor allen Dingen auch eine kritische Position zu AKW und zu Atomindustrie und zu allem, was eben mit dem Thema nukleare Moderne zu tun hat.
Aber gerade am Anfang hätte man sich doch schon gewünscht, vor allen Dingen für die japanische Bevölkerung, weil sie ja eben von TEPCO nur aufgeklärt wurde und darin natürlich auch Regierungsleute saßen und die Informationen sehr spärlich kamen und bis dann irgendwann mal endlich die Zwangsevakuierungen stattgefunden haben und so weiter, dass da so ein Instrument es schon gegeben hätte, also von außerhalb, also ein regierungsunabhängiges Informationsmedium.
Die hat es wirklich von Anfang an gegeben, also die Nutzung der neuen Medien, sei es über Twitter, sei es über Homepage, Internet eben, sei es über andere Möglichkeiten, Social Networks und so weiter, die haben ganz früh eingesetzt. Ja, und das ist, und vor allen Dingen.
Also das,
und
so dass jetzt, wenn ich unterbrechen darf, aber so dass jetzt das, was Bettina sagt, ja, im Grunde auf ihrer Desinformation beruht über das, ja, was sie über Japan weiß. Ja, das ist ein sehr interessantes Faktum. Ja. Es gibt eine Krise des investigativen Journalismus. Es gibt wirklich Informationen, die erstaunlich rasch verbreitet werden. Ich habe ein banales Beispiel. Die BVG in Berlin hat letzte Woche Wochenende gestreikt. Ich kenne mehrere Leute, die sehr erfolgreich Bus gefahren sind an diesem Tage. Und in den Nachrichten wurde immer wieder gesagt, es sei alles da nieder, nichts ginge mehr. Stimmt überhaupt nicht. Es gab die U-Bahn liefen nicht und einige Busse liefen auch nicht, aber andere Busse liefen. Also es hat noch nicht mal jemand hingeguckt, sondern da wurde gesagt, Streik ist und die Journalisten blieben im Büro sitzen und diktierten in ihre Geräte hinein, dass jetzt irgendwie nichts mehr läuft. Ja, völlig traumatisierend, als ob sie dabei gewesen sind, was sie ganz offensichtlich nicht waren. Und genau diese sozusagen Informationsseiten, die jetzt sozusagen mit wissenschaftlicher Hilfe kommen, würden ja da das Wissen sozusagen differenzieren. Ja? Ich meine, ich will ungern über das reden, was die Japaner wissen sollten, können, taten, weil das kenne ich zu wenig. Auf unserer Seite ist ja dieses Textangebot, sagen wir mal, erstmal von der Tatsacheninformation her wichtig. Allerdings muss ich sagen, dass manche Texte mich auch ein bisschen befremden, ja, weil da geht es also vorne los und es hört sich so ganz berichtend und reflektierend an, zum Beispiel über die Wegwerfarbeiter und dann schon drei Seiten weiter geht es um den Kapitalismus und was er alles verursacht hat. Also da geht es so eine Art Spirale und plötzlich ist man in einer sehr tief politischen, auch irgendwie grundsätzlichen Diskussion. Ja? Ist das sozusagen, wenn du sagst, diese Artikel seien mehrheitlich kritisch, kann man sagen, woher die kommen? Kennen die sich untereinander? Hängen die zusammen? Manche sind ja sehr philosophisch, dann gibt es wieder Popsongs.
Ja, nein, die hängen nicht alle zusammen. Es sind, wie gesagt, wir sind im Laufe der Recherchen auf bestimmte Themen gestoßen, die, von denen wir geglaubt haben, dass sie so eben von uns auch noch nicht gesehen wurden. Ja? Und mich wundert das jetzt ein bisschen, dass du das so sagst, plötzlich ist man dann in einem politischen Thema. Also, sorry, die Problematik der sogenannten Wegwerfarbeiter ist für mich ein strukturelles Problem moderner Gesellschaften insgesamt. Und zwar, das war ein Thema, mit dem habe ich mich jetzt in den letzten 2-3 Tagen gerade auseinandergesetzt. Ich muss vielleicht ein bisschen aufpassen. Also es ist wirklich so, dass seit einem Jahr ein unglaublicher Wust an Informationen, an neuen Kenntnissen, Erkenntnissen auch sozusagen mein armer kleiner Kopf aufnehmen musste. Und da ist noch vieles, sage ich mal, unstrukturiert. Und es kommt also immer wieder Neues dazu. Ich bin gerade jetzt wieder im Zusammenhang mit einer Tagung, auf der ich also einen Vortrag halten soll. Vielleicht andersrum. Ein ganz wichtiges Buch, was für mich strukturierend bei der ganzen Flut von Informationen und neuem Wissen war Robert Jungs Der Atomstaat, den ich, kennen Sie sicher vielleicht,
aus den
die
50ern,
Wessis, sage ich mal, aus von 1977 ist das Buch geschrieben worden.
Also älter.
Und es ist jetzt auch wieder neu aufgelegt worden. Es gibt natürlich auch eine japanische Übersetzung davon. Ein Buch, das damals entstanden ist, auch aus einer sehr emotionalen Bewegung heraus. Das beschreibt Jung auch. Er hat es, wie er sagt, in Zorn und Angst geschrieben. Und dann aber eben, denke ich, in den einzelnen Kapiteln Strukturmerkmale aufgemacht, die sozusagen für alle Gesellschaften, die etwas mit Atomtechnik und Atomtechnologie zu tun haben, gemeinsam strukturierend sind. In unterschiedlichem Maß. Und der Atomstaat ist auch jetzt nicht die Beschreibung eines konkret real existierenden Staates, sondern das ist, wenn man so will, eine Art Idealtyp, die eben mit dieser neuen Technologie und den wirtschaftlichen und auch politischen Interessen, denn die haben im Zusammenhang mit Atomeinsatz, mit der sogenannten friedlichen Nutzung von Atomenergie immer schon zusammengehangen. Das ist ein eminent politisches Thema. Und eben weil, ich weiß nicht, wer von Ihnen den Wolfgang Rathgau kennt, der ja gerade punktgenau, sage ich mal, zur Katastrophe, dessen neues Buch dann erschienen worden ist, das ökonomische Zeitalter heißt es, glaube ich. Der hat in den 80er Jahren ein Buch geschrieben über den Aufstieg und den Fall der Atomindustrie in der Bundesrepublik Deutschland. Und dort hat er gezeigt, dass die Wirtschaft zunächst an dieser Industrie, an dieser Technologie eigentlich überhaupt nicht interessiert war. Schlicht und ergreifend, weil sie zu teuer war, wenn sozusagen alle Sicherheitssysteme hätten berücksichtigt werden müssen und die sozusagen in die Investition hineingenommen werden müssen. Der Anstoß kam sowohl, also eigentlich in allen Ländern, in denen es Atomindustrie gibt, kam vom Staat, aus politischen Interessen heraus. In jedem Land dann sicher wiederum unterschiedlich, sodass auch das Problem quasi der Arbeit, die dann in diesen Werken geleistet werden muss, auch in Forschungsinstituten, von Anfang an von einem großen Teil von Arbeitern getragen wurde, die sozusagen nicht zum festen Bestandteil der jeweiligen Unternehmen gehörten, sondern die möglichst billig eben Arbeiten leisten mussten, die geleistet werden müssen, nämlich Revision, Reinigung und so weiter und so fort. Sodass das von vornherein ein schlicht und ergreifend auch ein politisches Thema ist. Also insofern ist das für mich gar nicht so plötzlich, dass man da auf diese Themen, auf Systemfragen kommt. Robert Jung hat geschrieben, der spricht dort in dem Buch vom harten Weg und vom sanften Weg. Der harte Weg ist eben der des Atomstaates, der sanfte Weg. Ein Weg, den er vor allen Dingen sieht im Zusammenhang mit Bürgerprotesten, die ja aus den USA dann in den 70er Jahren auch in die Bundesrepublik kommend, die seinen Hoffnungsträger sozusagen waren, einen sanften Weg mit neuen Energiemöglichkeiten, neue Energiewegen, die er damit verbunden hat und damit auch sagt, er sagt dort, also das ist nicht einfach eine technologische Frage, das ist immer auch eine Herrschaftsfrage. Und das, was ich eben gestern nun gesehen habe, ist für Spezialisten, die sich damit befassen, sicher nichts Neues, aber Spezialist, für der sich mit dem Archipel Gulag, also mit der sowjetischen Situation befasst hat, schreibt dort ganz deutlich, dass alle Atomeinrichtungen, die in der Sowjetunion errichtet wurden, durchgängig von Zwangsarbeitern errichtet wurden. Seien es Forschungsinstitute, seien es die AKWs, seien es Uranminen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen ein Strukturmerkmal. Und das sind, denke ich, Fragen, mit denen haben wir uns mit modernen Gesellschaften befassen. Gerade in der Gegenwart jetzt, wo es ja um Nachhaltigkeit, um neue Wege in die Zukunft
und so weiter.
Befassen also, und so weiter, ein wichtiges Thema.
Wir müssen noch irgendwie die Kurve zurückgehen. Jedenfalls würde ich mich dafür einsetzen und interessieren, nochmal auf die Japanologie. Nichts von dem, was du gesagt hast, bestreite ich, oder das findet alles, glaube ich, allgemeine Zustimmung. Das sind alles sehr nachdenkenswerte und durchaus politische Gegenstände. Aber wie kommt jetzt sozusagen, also was ist jetzt das für die Japanologie Spannende daran? Also diese Texte, wenn wir uns jetzt mal an denen festhalten, die auf dieser Webseite veröffentlicht werden, die zeigen uns ein bestimmtes Japan-Bild, was ansonsten nicht so präsent ist. Sag uns doch mal ein bisschen, wenn wir sozusagen hinter diese Texte gucken können, welche Menschen würden wir da begegnen, welche Gruppen sind das? Ich weiß, du hast auch mitbetreut, dass ein Film gedreht wurde über die japanische Demonstrationsbewegung sozusagen, die es im letzten Jahr gab, über die Organisation. Ich habe den Film gesehen, der ist auch sehr, sehr beeindruckend, weil er sehr engagierte Leute zeigt. Was ist das für eine, sozusagen, wo sitzt die Kritik, das kritische Denken, das Aufklärerische in Japan? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Und wenn ich das so richtig verstehe, dass das so eine Art Außenposten hier ist in der Japanologie mit diesen Texten.
Wovon?
Naja, es ist eine Übersetzung einer bestimmten, sozusagen auch politischen Gruppe.
Ja. Die Übersetzung einer bestimmten politischen Gruppe? Nein. Also das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich will vielleicht auch nochmal sagen, ich spreche hier auch nicht für die Japanologie. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Es gibt durchaus Kollegen, und das ist auch richtig so, die dieses Thema nicht so in den Mittelpunkt stellen. Denn die Japanologie muss natürlich auch weiterhin, was weiß ich, vormoderne Texte und andere Dinge. Aber da gibt es auch interessante Diskussionen neuerdings. Da wird eben jetzt auch in vormodernen Texten zum Beispiel nach Beschreibungen von Erdbeben, die vor 1000 Jahren stattgefunden haben, etwa in literarischen Texten, wird neu geguckt. Ja, wie ist das dort beschrieben worden? Wie ist man damit umgegangen? Oder was weiß ich, eben im 19. Jahrhundert. Also welche Rolle hat das gespielt? Wie wird das damals beschrieben? Das ist vielleicht auch so ein kleiner Schwenk, sage ich mal, selbst in diesen Bereichen. Aber ich würde hier schlicht und ergreifend auch einfach sagen, das ist jetzt eine Ausrichtung, die auch mit dem zusammenhängt, was wir was ich hier in Leipzig an der Japanologie versuche, nämlich erstens Japan, was immer das auch ist, immer schon auch in transnationale, in transkulturelle Kontexte einzubauen. Ja, und da ist dieses Thema, wobei ich muss das jetzt auch nochmal, diesen Satz, den sage ich eigentlich in jeder Veranstaltung, in der ich irgendetwas sage, das halte ich für wichtig. Fukushima ist nicht einfach ein Thema, was man jetzt abhandeln kann. Das ist für mich so eine Art Perspektivenwechsel. Nicht nur in Bezug auf Japan, sondern auch in Bezug auch auf andere Dinge, die auch meine Herangehensweise an Wissenschaft geändert haben. Also diese Art von praktischem Wissen ist mir wichtiger geworden wieder. Und das müssen eben nun die Studenten hier mitmachen, die nun mal in Leipzig studieren. Das machen ja auch einige ganz gerne mit. Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Ich will auch noch korrigierend sagen, ich habe den Film nicht mitbetreut, sondern das ist eine Studentin gewesen, die zu der Zeit auch in Japan ihren Aufenthalt absolviert hat und die dieses Thema möglicherweise auch in Anknüpfung an Seminare, die wir hier gemacht haben, selbst verfolgt hat, die wir aber dann mit Übersetzung auch unterstützt haben. Ja? So, und diese Texte, also diese kritischen, was die jetzt neu eröffnen, ja, es knüpft durchaus an Dinge an, die wir im Rahmen eines hier in Leipzig sehr stark verfolgten diskursanalytischen Herangehens an Japan verfolgen.
Können wir ein paar Themen
nämlich,
haben.
Nämlich sozusagen Japan aufzulösen. Ja. Von einer homogenen Mittelstandsgesellschaft, als der sie immer noch in unseren Köpfen schwirrt, in eine Gesellschaft, die natürlich auch ganz unterschiedliche viele Akteure hat und eben auch Protestbewegung hat, wo wir aber fragen müssen, warum ist es seit den 70er, 80er Jahren in Japan dazu gekommen, dass solche auch gegen AKW und aber auch gegen andere Umweltskandale sozusagen protestierenden Akteure, warum sind die nicht sichtbar geworden? Ja, warum sind die sozusagen von einem, wie es in der Diskursanalyse heißt, von einem Hegemonialdiskurs marginalisiert worden und welche Mechanismen haben da gegriffen? Das hat nichts zu tun mit irgendeinem besonderen Nationalcharakter, sondern was von Interesse ist, ist hier, sind die Mechanismen, wie zum Beispiel auch Medien, oder ich sag's jetzt mal, dass das berühmte Pentagon, wie es in Japan funktioniert hat, nämlich das Zusammenwirken von Staat in Form von Bürokratie und hier insbesondere von einem Ministerium, dem jetzt heißt es METI, das Ministerium für Energie, Handel und Industrie, von Regierung, von Wissenschaftlern, die auf Japanisch Goyogakusha heißt, das heißt Gefälligkeitswissenschaftler, die sozusagen sich bereit erklärt haben, hier für die Industrie auch zu arbeiten. Habe ich gerade gestern in der Taz einen Artikel gelesen, gibt es natürlich hier auch, an der Humboldt-Uni hat gerade
einer... Aber hier nennen die sich nicht so, nennen die sich in Japan selber Gefälligkeitswissenschaftler?
Also der Begriff Goyogakusha ist gängig. Aha. Und ich habe heute immer nach einer schönen Übersetzung gesucht und heute habe ich zum Glück in Vorbereitung auf den Abend hier gefunden. Ja, das ist ein Name, der übrigens auch aus der Vormoderne schon stammt. Was hat also die Wissenschaft und wie gesagt die Medien, ja, wie die hier sozusagen zu einem Konglomerat, zu einem Interessenverband zusammengewachsen sind, sodass eine solche Marginalisierung von Proteststimmen, die aber allerdings eben auch das Problem hatten, sozusagen nicht national wirken zu können oder zu wollen. Also dass hier Konstellationen zusammengekommen sind, die nach außen hin, aber eben nach innen hin sozusagen eine Konsensgesellschaft mitkreiert haben, die wir schlicht und ergreifend auch ein bisschen aufdröseln wollen. Ja?
Warum hatten die keine nationale Wirkungsmöglichkeit?
Weil es zum Beispiel im Zusammenhang jetzt mit unserem Thema heute Abend nicht so etwas gegeben hat wie eine grüne Partei. Also die Grünen, die es ja hier in Westeuropa seit geraumer Zeit gibt und die, was auch wieder zu tun hat mit der Wirkung, mit der Nachwirkung, mit den Folgen einer Studentenbewegung, die es in Japan in den 60er Jahren auch gegeben hat, die aber sozusagen den Schritt von der Protestbewegung hin zu einer sozialen Bewegung, zu einer Vervielfältigung von Lebensstilen so nicht passiert ist. Ich spreche nicht so sehr gerne in so einer Sprache des Mangels, aber es ist nun erstmal so. Und das hat sicher, also diese unterschiedlichen Faktoren herauszufinden, wie ist es dazu gekommen, ohne die Japaner dann immer sagen zu müssen, ist ein wichtiges Anliegen dessen, was wir hier zumindest in Leipzig auch forschungsmäßig und lehrmäßig verfolgen.
Beobachten Sie das dann mehr, also in den Texten, oder stellen Sie dazu auch Thesen, Hypothesen? Vermutungen an, haben Sie da vielleicht die Vermutung, dass die wirtschaftliche Stagnation seit den 80er Jahren vielleicht eine Rolle spielen könnte? Oder gibt es da schon irgendwelche Thesenpapiere dazu?
Wofür jetzt?
Ja, für die These, dass sich aus dieser konsensuellen Gemeinschaft, sag ich jetzt mal, doch eine Gesellschaft von zunehmend selbstbewussteren, protestorientierteren, autonomeren Individuen ergibt.
Ja, hier würde ich schon wieder ein bisschen eingreifen wollen. Das heißt ja nicht, dass es sozusagen bisher nicht eine Gesellschaft von Selbstbewussten und was weiß ich für Akteuren war. Die Frage ist nur, wohin geht das Selbstbewusstsein? Wie wirkt das? Also den Faktor, den Sie eben angesprochen haben, dass Japan sich seit den End-80er Jahren, vor allen Dingen den 90er Jahren, aber auch nach wie vor in den sogenannten Nullerjahren in einer Stagnationsphase befindet, anders gesagt in einer Gesellschaft, die sich tiefgreifend umstrukturiert und damit sozusagen die bisher gängigen Stützen dieser nach außen hin wirken oder sichtbaren Konsensgesellschaft, dass das sozusagen aufbröselt, dass hier neue Lebenswege, neue, auch bittere Lebenswege sozusagen nicht nur einfach vorhanden sind, sondern dass sie auch diskutiert werden, dass sie in die Öffentlichkeit kommen. Das hat sicher mit der Krise zu tun. Was aber jetzt übrigens auch ein interessanter Aspekt, der zu Thesen sind wir da jetzt noch nicht gekommen. Also wir sind noch beim Aufarbeiten der Dinge. Das soll jetzt wachsen. Ich hoffe, dass im Laufe der nächsten 2-3 Monate auch mindestens, oder sagen wir des nächsten halben Jahres, mindestens 2 Bücher entstehen. Nämlich einmal wollen wir mit den Studierenden eine Art Lesebuch fertigstellen, wo ein Teil der Texte mit kleinen Essays dann auch vorgestellt werden, also dann doch das Buch. Und
als Schwundstufe der Webseite.
Nein, die soll weitererhalten bleiben.
Ja, ja, oder, als Hauptsache.
Ja. Und es soll aber auch eine Aufsatzsammlung entstehen, in der wir versuchen werden, das kann niemand alleine machen. Also das ist so komplexes und auch und von mir aus auch transdisziplinäres Unternehmen, dass da Ökonomen, Ideengeschichter, auch Popkultur, Forscher, Manga-Forscher von mir aus auch zusammenwirken wollen, dass wir versuchen, eine Textsammlung auf die Beine zu stellen, wo solche Thesen dann vielleicht auch das erste Mal, was immer das für Thesen auch sein sollen, formuliert werden. Und also da sitzen wir dran. Aber
es gibt ja ein großes sozusagen Vorbild, wie sowas ein bisschen schiefgehen kann, wenn man zum spezifischen Intellektuellen wird. Also wenn man sozusagen ein Wissen, was man in der eigenen Kompetenz hat, so reformuliert, dass es in politischen, gesellschaftlichen Diskussionen eine Rolle spielt. Nicht Kraft einer logisch-moralisch-philosophischen Autorität, sondern Kraft des Wissens, das man sozusagen hat. Berühmter sozusagen Vorbild für den spezifischen Intellektuellen ist Michel Foucault, der eben 1978 die Revolution im Iran kommentiert hat, was zu Texten geführt hat, die bis heute ein bisschen irritiert gelesen werden, weil mir nicht so ganz klar ist, hat er das hingekriegt, sozusagen durch diese relativ unmittelbare Beobachtung etwas so auf den Punkt oder den Begriff zu bringen, dass andere damit etwas anfangen können. Also die meisten umgehen lieber diese Texte und stellen da eine Schwierigkeit dar. Also bevor wir das Publikum-Mikrofon jetzt gleich in Gang setzen, das wollte ich nochmal ankündigen, dass wir das auch haben, würde mich nochmal interessieren, die Gefahr, sich selber als Wissenschaftlerin zu marginalisieren oder sozusagen in der Zunft in eine sozusagen Ecke zu kommen, wo man sich jetzt nicht auf lange bewährte, rezipierte Texte und Diskussionen verlässt. Wie hoch ist eigentlich die Gefahr, dass man da sozusagen, dass man sagt, oh ja, die Richter macht das halt jetzt mit dem ganz Aktuellen?
Ist mir eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen. Also ich halte die Arbeit, die wir jetzt machen, für wichtig. Ich bin daran interessiert.
Ist sie politisch wichtig oder ist sie, das kann man natürlich jetzt unmöglich unterscheiden, aber was ist sozusagen die wissenschaftliche Wichtigkeit daran? Kann man das sagen noch oder geht das auf in der politischen
Also die wissenschaftliche Wichtigkeit habe ich ja versucht schon darzustellen. Ich denke, dass die Themen, die hier aufgemacht wurden, die angeschoben wurden, dass die an Veränderungen, die das Fach in den letzten Jahren ohnehin durchmacht, nämlich die Frage nach der sozialen Relevanz, auch der politischen Relevanz der neuen Medien zum Beispiel, oder die Frage etwa nach der Popkultur, nach J-Pop, wie es auch genannt wird, etwa bei der Installierung einer solchen Konsensgesellschaft seit den 70er, 80er Jahren, vorhin ist das Stichwort, ich fand es schön, dass Sie gesagt haben, der Atomboy, der heißt ja entweder Astroboy oder Atomino. Sie haben jetzt einen schönen Mix aus Ost und West gemacht. In der DDR war Astroboy nämlich Atomino. In der Frösi, in der Fröhlich sein und singen, da gab es den auch. Also das Anknüpfen an Manga-Studies, wie das jetzt heißt, und deren Rolle sozusagen kritisch zu hinterfragen, das sind ja nicht Themen, die jetzt sozusagen nicht auch fachlich oder wissenschaftlich wichtig sind. Inwieweit sich das dann verknüpft mit auch politischen und damit über die Wissenschaft hinausreichenden Themen, das ist jetzt ehrlich gesagt für mich erstmal nicht so wichtig. Ich weiß auch noch nicht, wie das weitergeht, wie man das durchhalten kann, weil das lassen Sie mich auch sagen, das ist eine furchtbar anstrengende Aufgabe, weil diese Übersetzungsarbeit, wie gesagt, ist zeitaufwendig und ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Bei mir funktioniert beim Übersetzen immer vor allem eine Hirnhälfte und beim wissenschaftlichen Denken eher die andere Hirnhälfte. Für mich ist eine Übersetzungsarbeit eine, so, das ist jetzt ein bisschen extrem gesagt, aber es sind jedenfalls, ja, noch, es sind auf jeden Fall immer zwei sehr unterschiedliche Arbeiten, aber wichtige Arbeiten und auch das übrigens zu üben mit Studierenden, wie man eine ordentliche Übersetzung macht, ja, so dass sie lesbar ist und dass sie Fußnoten und Anmerkungen, wo macht man das? Also das beißt sich gar nicht so unbedingt.
Aber ja, die Katastrophe in Fukushima jetzt nicht ein denkbar ungeeigneter Gegenstand, um sozusagen Übersetzungsübungen der Studenten durchführen zu lassen? Ist das nicht nur eine bestimmte Art von Instrumentalisierung bestimmter doch sehr schlimmer Ereignisse, die da stattfinden? Und das macht ja auch irgendwas mit den Studierenden. Das ist nicht eine Instrumentalisierung dessen, was Sie politisch sozusagen für gut halten und auf Ihre Studenten übertragen?
Das ist eine gute Frage. Fragen Sie sie selbst. Sind einige da? Ja. Doch, wir haben die Texte auch.
Also
die Studierenden haben im Übrigen die Texte auch selbst ausgesucht.
Gibt es jemanden, der das Mikrofon wünscht?
Ich bin da nicht präferierend und ermuntere Sie auch immer wieder, entsprechende Texte herauszusuchen. Und eine Instrumentalisierung hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Natürlich ist das eine Instrumentalisierung, aber das haben wir ja vorher eingangs schon festgestellt, dass das eine ist, die durchaus auch auf Wissenslücken und Aufklärungsbedarf löst. Ich würde da das Instrumentelle jetzt nicht so unbedingt negativ nur sehen. Das machen wir mit allen Texten, glaube ich. Und irgendwo sollen wir ja die Studierenden auch aufs Leben vorbereiten. Und ich denke mir, das sind durchaus auch Themen, die dann im richtigen Leben auch eine Rolle spielen. Wie gesagt, das andere, dass ich da mit meiner weltanschaulichen Position sicher eine Rolle spiele, das kann ich leider nicht ausschalten.
Ich wollte gerade in die Richtung weiterfragen. Und zwar aus folgendem Grund. Soweit ich weiß, sind über Fukushima 70% der Artikel in Deutsch und Deutschland erschienen, nicht weltweit, also nicht. Wir haben ja ein paar mehr Leute in der Welt als Deutschland. Das zeigt doch, dass es ein ganz besonderes Interesse hier in diesem Land gibt an ganz bestimmten Bewegungen oder Entwicklungen in Japan. Ist also die Information, die wir bekommen, eine Bedienung unseres Bedürfnisses oder wie kann man sicherstellen, dass da einigermaßen eine richtige Situation in Japan, also wie sie ist, wiedergegeben wird? Also einfach, weil es einen ganz klaren Sog gibt in Richtung deutsches Interesse.
Ich weiß jetzt nicht, woher die Zahlen stammen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. 70% aller Informationen über Fukushima werden... Das ist... ganz sicher ein Thema, was eine Rolle spielt, dass die Konstellation oder sagen wir mal der Zeitgeist, der in einer jeden Gesellschaft herrscht, natürlich auch mit hineinspielt in die Art und Weise, wie dann Themen aufgegriffen werden und wiedergegeben werden, bedient werden, aber das habe ich ja auch versucht zu zeigen, in gewisser Weise auch, sagen wir mal, in eine Richtung gelenkt werden, worüber eben bislang nicht berichtet wird und von wo wir glauben, dass das wichtige Themen sind, sowohl hier als auch in anderen Gesellschaften, sprich in Japan. Ja, also die Problematik etwa der Protestbewegung oder der, um immer wieder darauf zu sprechen, der Frage der Art der Arbeit, die mit dieser Industrie, mit dieser Technologie verbunden ist. Aber wir haben auch andere Themen wie, was haben wir noch, also Wissenschaftler zum Beispiel, die Rolle der Wissenschaftler, nicht? Und deren Präsenz dann eben in der Öffentlichkeit zu bestimmten Themen, künstlerische Kritik, die eine Rolle spielt. Das ist sozusagen nicht, denke ich, nicht nur ein Bedienen dessen, was gewusst werden was man wissen will, sondern hier versuchen wir schon, denke ich, auch eine Mittlerrolle da zu spielen. die richtige Situation in Japan wird sicher niemand wiedergeben können.
Aber du hast ja selber darauf hingewiesen, dass zwei deutsche Autoren mit ihren Büchern, der Jung und dieser andere, eigentlich sozusagen den Hintergrund abgegeben haben oder sehr gute Dialogpartner in dem Nachdenken waren über das, was da in Fukushima passiert ist.
Ja.
Das heißt, es gibt ganz offensichtlich in Deutschland da eine Tradition des Nachdenkens, in die das jetzt sehr, sehr gut reinpasst. Und wir hatten ja verschiedentlich darüber diskutiert, wie eigentlich diese Webseite wirkt, welche Funktion sie hat, welche Effekte sie hat, ja. Vielleicht jetzt mal ganz pragmatisch nachgefragt, gibt es Wirkungen, also bedanken sich Journalisten dafür, dass sie diese wundervollen Informationen haben? Gibt es Leute, die darauf reagieren? Gibt es in irgendeiner Art und Weise Feedback jetzt über das Anekdotische und Persönliche hinaus? Und
wie sieht das aus? Ja, die gibt es. Ich habe den Flugbeil erwähnt. Ich habe vorgestern eine Anfrage von einer Taz-Journalistin bekommen, die jetzt im Zusammenhang mit, ich scheue mich immer ein bisschen, das auszusprechen, dem ersten Jahrestag von Fukushima einen Bericht machen möchte, die nach bestimmten Dingen gefragt hat, nochmal auch Texten von mir, die ich geschrieben habe. Wir bekommen Response auch von aktiven, sag ich mal, Anti-AKW-Gegnern, und das habe ich ja schon gesagt, in die Richtung geht es ja auch ein wenig. Studierende werden angesprochen, zum Teil auch im Zusammenhang mit Vorbereitung von, jetzt soll im April, glaube ich, ein Workshop in einer FU Berlin stattfinden, wo es um diese Themen geht. Also darüber freue ich mich eigentlich auch, dass diese Reaktion und diese dass es angenommen wird von bestimmten Leuten. Und jetzt, wie gesagt, der Flugbeil hat angeregt, der wiederum hat die Anregung von Günter Wallraff bekommen. Es ist im Dezember ein neues Buch von einem freien Journalisten in Japan erschienen, der undercover sozusagen nach Fukushima gegangen ist und dort, bis er enttarnt wurde, einen Monat selbst so eine Wegwerfarbeit gemacht hat, um darüber zu schreiben, wie die Mafia zusammenhängt mit der Rekrutierung solcher Arbeiter, denn das ist auch ein ziemlich trauriges Kapitel, wie das sozusagen dann zusammenläuft dort. Da sind wir jetzt gefragt worden, ob wir da nicht eine Übersetzung von diesem Buch machen können. Da müssen wir drüber nachdenken, ob das geht. Und nochmal zur Bedienung bestimmter Stimmungen auch. Das ist ganz sicher so, aber gerade der von mir erwähnte Radkau hat sich in einigen für meine Begriffe sehr wichtigen und guten Artikeln auch dagegen gewandt, jetzt wieder von der German Angst zu sprechen, ja, also Hysterie, ne? Und der verweist dann nochmal aufgrund seiner historischen Untersuchung, die er gemacht hat, dass davon überhaupt gar nicht die Rede sein kann, dass die Bewegung selbst einst eher aus Amerika nach in die Bundesrepublik gekommen ist, also wo auch wieder Richtigstellungen passieren, zumindest im Bereich der Wissenschaft oder der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, die in den, sage ich mal, Mainstream-Medien so mal schnell mit einer Schlagzeile auch ganz schnell unters Volk gebracht werden können. Ne?
Also schon auffällig, dass in Deutschland die Atompolitik eine grundsätzliche Veränderung erfahren hat durch Fukushima. In Amerika sollen jetzt neue Atomkraftwerke gebaut werden. In Japan, wie sieht es da eigentlich aus?
In Japan ist es so, dass geplant war, bis 2050, ich glaube, noch 16 neue Reaktoren zu bauen, um dann auf eine Quote von 70% Atomkraft zu kommen als Stromlieferant. Das ist definitiv, wird das so nicht stattfinden. Im Moment sind drei Reaktoren im Gang von insgesamt 54 und zwei. Ist noch einer abgeschaltet worden. Möglicherweise sind im Mai überhaupt keine mehr, wegen Revision und Stresstests und was weiß ich nicht im Gange. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es bisher keine Wende, also zumindest nicht angedacht wurde von den Leuten, die eine solche Wende jetzt sehr schnell durchsetzen könnten. Dass man aber einfach sehen muss, welche Szenarien sich entwickeln, was die Möglichkeit von erneuerbaren Energien angeht, die also auch als Industrie dann Fuß fassen können. Da hat ein guter Freund von mir gerade drei mögliche Szenarien entwickelt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sozusagen den Zustand der jetzt herrscht, so erstmal weiterlaufen lässt und dann wird man sehen, wie es weiterläuft. Fakt ist, dass bisher keine Stromknappheit entstanden ist. Man zwar jetzt in Japan sehr viel mehr Erdöl und Kohle importieren muss, was teuer ist, was auch gleich auf den Strompreis umgerubelt wird sozusagen, dass aber sozusagen, wenn es dazu kommt, dass die Katastrophe auch Veränderungen in den Lebensweisen sich durchsetzen lässt, langfristig, dass man langfristig das Zeug nicht braucht.
Schönes Schlusswort. Wir würden uns so fast beenden und gehen zum gemütlichen Teil über. Vielen Dank an Steffi Richter.
Ja, herzlichen Dank.